Schwestern und Brüder, immer mehr Menschen wünschen sich wieder einen König, einen Herrscher, eine Herrscherin, die so richtig alles zu sagen hat. Die klar sagt, wo es lang geht, mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, endlich soll's dahin gehen. Manch einer sehnt sich so einen Friedrich den Großen, Karl den Großen zurück oder vielleicht so einen Fürstbischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen. Aber manch einer wünscht sich sogar einen der Diktatoren des letzten Jahrhunderts zurück. Die wüssten, was man jetzt tun muss, die klare Worte aussprechen und voranbringen das Ganze, wünschen sich solche Könige. Ich bin da mehr als skeptisch. Und Könige, liebe Schwestern, liebe Brüder und Königinnen heute haben, wenn wir ganz ehrlich sind, ihre Relevanz hauptsächlich darin, dass sie die Hochglanzblätter füllen. Mit der Frage, wer denn welches Kleid ein zweites Mal anhatte oder wer seine zweite Nebenfrau auf einmal in die Wüste geschickt hat oder was möglicherweise der Sohn der Königin in der Vergangenheit getan hat. So sind Könige, Königinnen heute in den Blick zu nehmen. Christ König, das Fest, das wir heute hier feiern, will das aber noch einmal ganz anders ansehen. Christus, der König, hat genau das alles hinter sich gelassen. Dieses Klarsagen, ich weiß genau, wo es hingeht und ich setze durch, was gemacht werden muss, ebenso wie die Bedeutungslosigkeit, die nur in schönen Schein, in netten Hochglanzbildern sich darstellt. Christ König will das eben nicht. Und wenn wir einen Blick auf die Lesung aus dem zweiten Buch Samuel, wie wir sie eben gerade gehört haben, werfen und mitbekommen, wie David gesalbt worden ist zum König, dann wird in diesem Text und in dem, was darum herum geht, einiges deutlich. Ein König, der König des auserwählten Volkes, das ist Gott. Gott selber ist der König. Und David, der so etwas wie ein Archetyp dieses Königs sein mag, der dann hinterher als König eingesetzt wird, der übernimmt die Hirtensorge des eigentlichen, wirklichen Königs, letztendlich für eben diesen König. Und ich weiß, liebe Schwestern, liebe Brüder, es fällt uns schwer, in diesen Dynamiken von Hirte und Herde zu denken, weil wer will denn ein dummes Schaf sein, das hinter der Herde rennt und wo nur ein Hirte einfach ganz klar sagt, wo es hingeht. Die Hirtensorge, um die es bei Gott geht und diese Hirtensorge, die eben David übertragen bekommen hat, die ist etwas ganz anderes. Da geht es um Freiheit. Da geht es darum, dass eben eine Weidefläche geschaffen wird, gesucht wird, wo die Schafe, wo die Herde sein kann. Da geht es darum, einer Quelle zu folgen, aus der lebendiges Wasser kommt, die uns eben zu dem hinbringen, zum Leben. Da geht es um freies Leben zum Hinausführen in dieses Leben hinein. Und so soll David König sein. Und bei David, diesem idealen König, wird schon wieder deutlich, dass das mit uns Menschen meistens nur sehr begrenzt funktioniert. Denn diese Lichtgestalt kennt auch allerlei Schattengestalten und Schattenseiten, die man in der Bibel nachlesen kann. Es geht im zweiten Buch Samuel, es geht für uns als Christinnen und Christen, als ältere Geschwister des jüdischen Volkes darum, dass der wahre, echte Gott, der wahre, echte König Gott ist. Und dass Christus dieser König sein kann für uns als Christinnen und Christen. Die Frage, sie bleibt, wollen wir denn so einen König? Wollen wir so einen Herrscher, der im Grunde genommen diese Hirtenmacht über uns hat, um uns Freiheit, um uns Leben zu schenken? In der Geschichte unserer Kirche war es immer wieder so, dass wir eigentlich versucht haben, durch unsere Liturgien, durch unsere Riten, durch unsere Gebäude, durch das, was wir machen, zu verdeutlichen, dass wir einen großen König haben, dem wir huldigen. Deswegen goldene und silberne Gefäße. Deswegen Gebäude, die auch vor 800 Jahren wie unsere Nikolauskirche großartig und ganz außergewöhnlich für damalige Zeit gebaut worden ist. Deswegen unfassbar teure und wertvolle Gewänder, die man anhat. Nur Schwestern und Brüder, so sehr ich das alles selber mag in der liturgischen Ästhetik, die Frage, sie muss bleiben, sind wir vielleicht mittlerweile in der Situation, dass diese Symbolik von Gebäuden, von Gefäßen, von Gewändern das verdunkelt, worum es beim Christus, dem wahren König, geht? Wenn ich vor kurzem Bilder gesehen habe und davon gelesen habe, dass der amerikanische Kardinal Burke eine alte Messe feiert als Kardinal und um dorthin zu gehen ein Gewand anzieht, die sogenannte Kappa Magna, mit 5 bis 7 Meter langen knallroten Seidenschleppe, da frage ich mich ernsthaft, ob denn solche Symbolik nicht genau das, was Christus, der König, der Hirt, der eigentliche Herrscher von uns als Christinnen und Christen uns sagen will. Diese Frage, liebe Schwestern, liebe Brüder, sie muss bei uns wach werden, sie muss bei uns wach bleiben, bei aller Liebe zu bestimmten ästhetischen Dingen, die uns eben auch im Herzen wichtig geworden sind. Und die Frage, sie bleibt nach der Sehnsucht nach solch einem König, solch einem Herrscher, der Christus selber ist. Eine große Sehnsucht, die ich innerlich intensiv verspüre. Gerade auch mit dem Blick auf die Realitäten des Königtums Christi unserer Kirche, wie sie sich heute, hier und jetzt darstellt. Und ich möchte mit Ihnen 3 Punkte anschauen, die mich ganz persönlich intensiv berühren, weil sie eigene Erfahrungen von Gesprächen, von Wirklichkeiten widerspiegeln. Da geht es zuerst um das große Thema, das täglich neue Skandale in unserer Kirche hervorruft, das, was an sexuellem Missbrauch in dieser Kirche geschehen ist. 2 Gespräche, die ich selber geführt habe, möchte ich Ihnen wiedergeben. Die Situation, dass ein 40-, 50-jähriger Mann mit mir in mehreren Gesprächen ist und davon erzählt, dass er in seiner Kinderzeit sehr einsam war, alleingelassen, gemobbt, würden wir heute sagen, ausgestoßen. Dann war der Kaplan vor Ort einer, der ihm ganz viel Nähe und Möglichkeiten geben wollte. Die Mutter erzählte mir von diesem Mann, wir waren ganz glücklich, er war sonst immer so alleine und jetzt konnte er doch immer den Kaplan besuchen. In seiner Wohnung, in seinem Büro, sie sind gemeinsam weggefahren. Und Jahre später wurde deutlich und klar, dass das Verhältnis dieses Jungen mit diesem Priester eines war, wo es um sexuellen Missbrauch ging. Als wir darüber in die Gespräche kamen und immer deutlicher wurde, warum in seinem Leben so vieles nicht funktionierte. Die Gespräche sind genauso gelaufen in großer Anonymität, weil er eben nichts davon sagen wollte und leider heute auch nichts mehr dazu sagen kann, weil er sich in den vergangenen Jahren das Leben genommen hat. Ein anderes Gespräch am Telefon, auch anonym. Ein Mann erzählt mir die Erfahrungen, die er mit sexuellem Missbrauch mit einem Priester hatte. Er erzählt viel und am Ende des Gespräches fragt er mich, wollen Sie wissen, was ich bekommen habe dafür, dass ich ihm zu Diensten war? Wenn Sie mögen. Er hat mir meinen Erstkommunionanzug geschenkt. Ein weiteres Thema. Wie in den vergangenen Jahrzehnten mit Macht in unserer Kirche umgegangen wurde, auch in der Liturgie. Ein alter Mann erzählt mir von seinen Erfahrungen als Messdiener. In der Kirche, in denen er Dienst getan hat, gab es so einen Sisalteppich. Und dem Priester vor Ort war es der größte Wunsch, die Messdiener möglichst lange dort knien zu lassen, bis es weh tat. Und wenn dann, so wurde mir von einem anderen erzählt, man nicht gescheit gespurt hat in der Liturgie, Dann kam man in die Sakristei und das Erste, was man bekommen hat, war eine Ohrfeige. Und was man nicht bekommen hat, war der Segen, der normalerweise ausgesprochen wurde am Ende des Gottesdienstes in der Sakristei. Schwestern und Brüder, wie pervers ist das denn in unserer Kirche zugegangen und wie pervers geschieht es leider immer noch, wenn es um Missbrauch, sexuellen Missbrauch, Machtmissbrauch geht. Ein drittes Thema: der Umgang unserer Kirche mit einem großen Schatz der Leiblichkeit, der Sexualität. Vor wenigen Tagen ist eine Tagung hier in Münster zu Ende gegangen, auf der Professor Wucherpfennig einen Vortrag gehalten hat. Der ein oder andere mag den Namen schon einmal gehört haben, weil Professor Wucherpfennig vor einiger Zeit große Probleme hatte, seine Lehrerlaubnis bestätigt zu bekommen. Professor Wucherpfennig sagte in dieser Veranstaltung, Zitat: Inzwischen haben viele das Vertrauen verloren, dass Kirche etwas zu Sexualität oder Liebe zu sagen hat. Zitat Ende. Professor Wucherpfennig ging es darum, so sagte er es selber, die Amore Laetitia, also die Freude an der Liebe, wirklich noch einmal wahrzunehmen als ein Geschenk eines Schöpfergottes, der alles das, was ist und war, ins Leben hineingerufen hat. Aber liebe Schwestern, liebe Brüder, viele Ältere von Ihnen vielleicht auch und viele werden es vielleicht von anderen gehört haben, wissen, was für eine Angst, was für eine Wut manche Leute vor Jahrzehnten hatten, wenn es um das Thema Sexualität ging. Man durfte nicht darüber reden und da war dann irgendein Landfahrer, irgendein Kaplan und der wusste ganz genau, was man durfte und was man nicht durfte. Es kann doch nicht sein, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass in diesem Königtum Gottes, Königtum Christi, da ein Priester herkommt und bis unter die Bettdecken in den Schlafzimmern hinein dirigiert und bestimmt. Es geht doch darum, und so verstehe ich vieles in der neueren Theologie sehr deutlich wahrzunehmen, welche schöpferische Kraft in der Sexualität und der Leiblichkeit ist und dass es wahrlich nicht nur alleine darum gehen kann, Kinder zu zeugen. Selbst erlebt bei genau diesem Thema, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich schäme mich dafür, dass ich vor Jahren auch in unserer Pfarrei auf die Frage eines gleichgeschlechtlichen Paares, ob sie eine unserer Kirchen für einen Segnungsgottesdienst haben können, Priester, alles waren mit dabei, da gesagt habe, ja, natürlich könnt ihr das, aber das Prozedere, der Vorgang war so, wir haben die Kirche aufgeschlossen, jeder von uns ist verschwunden, die Kirchentüren waren auf, die Kerzen entzündet und der Raum war da, aber wir haben uns versteckt. Das kann doch nicht sein, liebe Schwestern, liebe Brüder, wo Menschen ihr Leben miteinander teilen wollen, Verantwortung füreinander übernehmen wollen und Gott um seinen Segen bitten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Punkte, die mir persönlich sehr nahe gingen, machen deutlich, dass genau das, was sich darin widerspiegelt, an solch einem Festtag wie heute aufgebrochen gehört. Aufgebrochen, um neu starten zu können. Und zwar aufgebrochen werden muss das Ganze mit dem Blick auf den wahren König, den wir an Christkönig feiern, von dem eben gerade im Lukas-Evangelium die Rede war. Denn dieser Christkönig, der sitzt nicht auf einem Thron und hat seinen Arm erhoben und sagt ganz genau, wer wann was wie wo tun darf, sondern dieser Christkönig ist der Christkönig, der oben am Kreuz hängt und für uns gestorben ist. Christus, der König, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist der Hirt, der sein Leben hingibt für das letzte Schaf, was verloren ist, weil er dessen Leben will, weil er dessen Freiheit will, weil er dieses Schaf hinführen möchte zur Quelle, die vom Leben spricht. Dieser König rettet uns dadurch, dass er durch den Tod gegangen ist. Damit wir nicht im Tod bleiben, sondern zum Leben kommen, zu einer Lebendigkeit kommen. Das ist uns Auftrag, das ist uns Chance, das ist uns Möglichkeit. Und nun stehen wir hier, liebe Schwestern, liebe Brüder, an Christkönig. Die Frage bleibt mir sehr stark, wie geht das denn jetzt weiter? Vor wenigen Tagen hat Bischof Felix Genn einen Brief an alle Katholikinnen und Katholiken im Bistum Münster geschrieben. bin Bischof Felix wirklich sehr dankbar für die klaren Worte dieses Briefes. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich hätte mir diesen Brief einige Monate früher gewünscht. Aber es sind Anteile in diesem Brief, die uns verdeutlichen, wie wir Christus, dem König, nachgehen können. Eben keinen König, der uns jetzt ganz klar alles verbietet oder gebietet. Bischof Felix spricht davon, dass ihm klar geworden ist, dass es in dem System Kirche Fehler gibt und die Fragen gestellt werden müssen, ob diese Fehler überhaupt schon ausgemerzt wurden oder ob diese Fehler weiter sein können. Und einen weiteren Punkt, den er sehr deutlich dort beschreibt, er sagt, die Überlebenden von sexuellem Missbrauch, und diese Überlebenden sprechen ja sehr deutlich davon, dass sie keine Opfer sein wollen. Die Überlebenden dieses sexuellen Missbrauchs, sie müssen erfahren, wer schuld war an ihrem Übel. Und da geht es nicht um Verzeihen. Verzeihen können nur die Opfer selber. Davon bin ich selber fest überzeugt. Aber Bischof Felix sagt sehr deutlich, man muss wissen, wer schuld ist. Und ich glaube zutiefst, dass er auch recht darin hat, dass wir absolut informieren müssen. Wir müssen klar machen, wer was wann wie wo falsch gemacht hat. Nicht als eine Hexenjagd, wie es manchmal gesagt wird, sondern in einer großen Wahrheit und Ehrlichkeit. Bischof Felix sagt sehr deutlich, dass wer schuldig ist an dem, was geschehen ist, auch ernsthaft bestraft werden muss. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Christus König feiern wir. Diesen König, der am Kreuz für uns gestorben ist, feiern wir. Aber er ist eben einer, der für uns gelebt hat, der uns zum Leben bringen will, der niemand ins Kleine bringen will, sondern Möglichkeiten schaffen möchte. Deswegen, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich persönlich sage ganz ehrlich, ich will keinen neuen Herrscher, der ganz genau sagt, wo es hergeht, sondern ich will dem einzigen Herrscher folgen, der von der Lebendigkeit spricht, der die Schöpfung ins Sein gerufen hat, der uns wirklich dahin gebracht hat, was uns Name ist. Ich möchte dem einen König folgen. Das ist Christus. Amen.